Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Und Semikolon, dem kleinen literarischen Podcast, in dem wir jetzt auf Reisen gehen.
Vernichtungsschmerz. Teil 2. Für einen Moment geschah gar nichts, als würde sich alles an diesem Wegpunkt scheiden. Matthäus drehte sich auf dem Absatz um, gab Berivan die Limonade, schlug die Kofferraumlade zu, setzte sich ohne einen Blick zurück hinter das Lenkrad, wartete sich anschnallend auf Berivan und startete noch während sie die Beifahrertüre zuzog den Wagen. Über den Rückspiegel konnte er sehen, wie der Jeep neben der Gruppe hielt. Der tätowierte Mann drehte sich zu seinen Freunden, stand plötzlich stramm, legte kurz die rechte Hand auf die linke Brust und riss dann den Arm zum Gruß hoch. Drohung und trotzdem in unheimlicher Art lächelte. Seine Freunde grinsten, hoben linkisch ihre rechten Arme. Die Motorradfahrer sattelten gerade auf. Die Familie stritt. Die dicken Touristen tankten und schleckten Eis. Ein Mann kam aus dem Tankstellenhäuschen. Nirgendwo beteiligte Haltung am Geschehen. Den Arm senkend sah er zu Matthäus, als würde er in den Rückspiegel sehen können, und sprang in den rostigen Jeep, der sie demonstrativ an der Ausfahrt der Tankstelle mit rußig qualmendem Motor überholte und auf die Straße schlug. Matthäus' Knöchel traten weiß um das Lenkrad hervor, während er auf die Landstraße einbog. Berivan legte ihm schmal die liebevolle Hand auf die Schulter. Hinter ihnen entlud sich in Streifen gegen das Licht der Regen. Wetterleuchten über den Spitzen des Waldes, den Buckeln der Berge, fern von, aber die Statik war zu spüren. Der Geruch von Ozon drang herein. »Hast du es gefunden?« Matthäus' Nackenhaare standen auf. Er schüttelte den Kopf. Sie fuhren ohne übertriebene Eile in Richtung Berlin. Zuerst über die Landstraße, dann an Magdeburg vorüber, zurück auf die Autobahn, die sich in unregelmäßigen Abständen zu zwei schmalen Spuren verengend an verwaisten Baustellen entlang führt. Der Abend zeichnete sich rosablaue Wolkenornamente in den Himmel. Ihre Hand blieb leicht auf seiner Schulter. Matthäus Blick war starr auf die Straße gerichtet. Er fuhr viel korrekter als sonst, als müsse er jede Handlung bewusst umsetzen. Trotzdem verpasste er beinahe die Auffahrt auf die Stadtautobahn. Berivan besah sich ihre linke Hand. Es war seltsam. Es kam aus dem Nichts. Sie suchte nach dem richtigen Wort. Hornisse, stellte sie schließlich fest. Ich habe noch nie so eine gesehen. Sie war plötzlich da. Irgendwie habe ich sie zwar gesehen, bevor sie auf meinem Daumen gelandet ist. Sie ist da gelandet. Wie zufällig und trotzdem, als hätte sie sich diesen Platz ausgesucht. Wie aus dem Nichts. Und dann hat sie gestochen, gebissen. Ich weiß es nicht. Es tat plötzlich weh. So direkt. Als wäre sie so giftig, dass du es direkt spürst. Sie drehte ihren Daumen vor ihrem Gesicht. Musterte ihn genau. Etwas, dem du nicht entkommen kannst. Das dich mürbe macht. Die Hoffnung nimmt, weil du vergisst, wie es ohne war. Oder du dir nicht mehr vorstellen kannst, dass es besser werden wird. Sie ließ die Hand sinken und sah ihn an. Aber es hat geholfen, direkt zu reagieren, nicht zu warten. Ich meine, es war wie ein verblassender Albtraum, als ich es herausgesaugt hatte. Matthäus' Hände lockerten sich ein wenig. Er nickte. Dann sagte er, einen Schmerz, dem man nicht entkommen kann, der ein Gefühl auslöst. Hilflosigkeit, der Verzweiflung auslöst, wie Nervenschmerzen, Krebs oder anhaltende Anfälle. Matthäus machte eine unpassende Pause, als würde es ihm schwerfallen auszusprechen, weil es ihm selbst so nah war. Berivan wartete. Matthäus Pause wurde zum Schweigen. »Das nennt man Vernichtungsschmerz«, stellte sie sich erinnernd fest. »Ja«, nickte Matthäus. Dann hatte die Stadt sie geschluckt. Der Morgen konnte nicht fern sein, aber die Nacht war tintenschwarz. Matthäus lenkte den Wagen die einsamen Kurven entlang. Die Scheinwerfer des Autos entblößten die in der Dunkelheit aufragenden Bäume. Ein gespenstisches Auftauchen, dann schluckte ihre eigenen langen Schatten die Welt. Aus den nächtlich farblosen Standbildern der im Dunkel dreuenden Welt äugte mit dämonisch leuchtenden Augen unbewegt eine Hirschkuh. Dann erschienen rechts von der Straße die Baustelle und die überwucherte Ruine aus der Dunkelheit. Er bremste ab und lenkte nach links, holperte über das Blech des Abwassergrabens, langsam, als überschreite er nur vorsichtig diese Demarkationslinie. An der blinden Rückseite des Tankstellenhäuschens stand immer noch der rote Kleinwagen. Matthäus hielt daneben und stellte den Motor ab. Die Scheinwerfer erloschen. Der Platz wurde nur schwach vom Licht des Tankstellenschildes erhellt. An einer Stelle war ein Teil des bunten Plastik ausgebrochen, die Neonröhre freigelegt wie ein leuchtender Knochen. Schwirrende Falter durchbrachen mit ihren nervösen Schatten den zitternden Schein. Das Tankhäuschen war dunkel. Staubige Blechlamellen der herabgelassenen Jalousie versperrten den Blick durch die Glastüre. Matthäus saß in der Dunkelheit des Wagens. Etwas im Motor tickte noch kurz und verstummte dann. Gelähmt saß er da, den Blick auf den roten Wagen geheftet, unfähig sich zu lösen, ohne Möglichkeit, sich oder auch nur einen Teil von sich zu einer Handlung zu bewegen, wie gefangen zwischen klobigen, zähen Gedanken, die keinen Schluss zulassen und damit keine Handlung erlauben würden. Ein Summen ließ Matthäus sich langsam umdrehen. Etwas Großes flog durch den hinteren Teil des Autos und schlug mehrmals gegen die Seitenscheibe. Matthäus sah, wie das unnatürlich große Insekt, die seltsam rot-schwarz-weiße Hornisse, mehrmals gegen die Scheibe flog, nicht verwirrt, eher als würde sie testen, ob sie eine Schwachstelle finden würde. Dann drehte sie in der Luft um und landete neben der Kiste, die Berivan und er für Gemüse und andere Vorräte nutzten. Mit malmendem Mundwerkzeug stakste sie sich auf schwarzen Beinen zu einem aufgekauten Riss in der Plastikverkleidung an der Rückwand. Dann verschwand der taillierte Körper, aus dessen Hintern der gekrümmte Stachel wie eine Drohung ragte. Matthäus starrte ungläubig auf das Loch und hörte das Rascheln hinter der Verkleidung. Plötzlich schlug direkt neben ihm etwas mit saftigem Klatschen an die Scheibe. Er sah direkt in das Gesicht einer weiteren Hornisse, die mehrmals gegen die Scheibe der Fahrertür flog, dann in einem kleinen Kreis ein wenig Abstand nahm und mit tackendem Aufschlagmomenten an der Frontscheibe nach einer Schwachstelle suchte. Aggressive Zickzacklinien, immer in direkter Richtung zu Matthäus, der mit ungläubigem Blick der durch das Glas vereitelten Attacken zusah. Einen Moment stand das riesige Insekt beinahe still in der Luft. Dann drehte es sich plötzlich und riss mit brachialer Gewalt einen im flackernden Licht der Neonröhre ahnungslos schwirrenden großen Falter. Mit der zuckenden Beute, von der der Flügelstaub wie platzende Träume fiel, drehte es mühelos bei und verschwand unter dem roten Kleinwagen. Irgendwo hinter ihm summte es. Langsam, beinahe in Zeitlupe, stieg Matthäus aus und schloss die Wagentüre. Der Wind rauschte kühl durch die dunklen Baumwipfel. Irgendwo fern heulte ein Tier im Wald auf. In die Nacht mischte sich Summen, klickendes Wimmeln, ein Schaben, papierene Flügel und Kieferklauen, die aneinander berührten. Einen Fuß vor den anderen setzend, ging er über den Asphalt. Seine Lederstiefel knarzten leise. Vorsichtig ging er in die Hocke, stützte sich mit der linken ab und beugte den Kopf hinab. Unter dem roten Wagen war ein Riss im körnigen Teer. Übereinandersteigend in wildem Chaos, klickend und raschelnd wimmelten die großen Körper der unmöglichen Hornissen, als wäre heimlich, still und unbemerkt unter der Normalität, die einfach stur angenommen wurde, etwas Unaussprechliches gewuchert. Der Riss setzte sich fort, verschwand kurz unter der Kante des schmalen Abtritts zum Tankstellenhäuschen hin. Die Haare standen ihm zu Berge. Matthäus trat an die Vorderseite des Wagens und legte seine Hand auf den kaum 2 Schritt breiten Bordstein und zog sie schnell zurück. Der Stein war warm, vibrierte, als wäre er ausgehöhlt, bewohnt. Sein Blick wanderte zu dem Häuschen, mit einer Hand griff er an den Rand einer ehemals weißen Latte der Verkleidung. Mit einem kräftigen Ruck brach das billige Holz, verbogene Nägel preisgebend. Die großen Körper fielen heraus, im Zwischenraum klebten in Waben dicke, weiße Eier. Mehrere Insekten rappelten sich auf. Eines startete direkt von der weißen, fetten Brutstatt. Er wich zurück, stieß gegen das kleine Auto, wich weiter den brummenden Verfolgern aus, holte aus und schlug mit der Dachlatte zu. Klatschend flog das Insekt gegen die Wand und fiel reglos herab. Matthäus taumelte weiter zurück. Das Insekt zuckte, versuchte mit verdrehtem Körper und falsch abstehenden Flügel wieder in die Luft zu kommen. Kurz brummte es auf, hob etwas ab, fiel wieder zu Boden, gab die zappelnden Flugversuche auf und zog sich jetzt mit den schwarzen, fieseligen Vorderbeinen in Richtung seines Gegners, unerbittlich, unaufhaltsam. Matthäus war das Entsetzen ins Gesicht gemeißelt. Er wollte sich abwenden, weg, schnellen Schrittes auf den Bus. Seine entschlossene Bewegung fror ein, als er sah, wie das andere, riesige Insekt im Auto umherflog und dann wieder in der Verkleidung verschwand. Sein Blick wanderte wieder zurück zu den feucht glänzenden weißen Eiern hinter der Fassadenverkleidung der Tankstelle. Hinter ihm verschwand die Welt unweit des flackernden Lichtscheins im Meer der nächtlichen, menschenleeren Dunkelheit. Wie ein Gestrandeter, ohne Möglichkeit, etwas zu tun, stand er da. Langsam wurde sein Atem ruhiger und sein Blick fester. Die spröde Holzlatte festgreifend, ging er zu seinem Auto und öffnete den Kofferraum. Mit lang von sich gestrecktem Arm holte er einen großen, olivgrünen Benzinkanister heraus. Mit drohendem Schwappen stellte er das Behältnis ab. Auf der Hut, als würde er erwarten, dass die Insekten verstehen würden, was er zu tun im Begriff war, legte er die Latte beiseite und drehte den Kanister auf. Innehaltend, angespannt lauschte er. Das Summen und Wimmeln blieb. Aber nichts geschah. Die Holzlatte entschlossen in der Faust verteilte er das Benzin. Zuerst im Kofferraum seines Wagens, eine Spur legend zu dem roten Kleinwagen. Der Benzingeruch schnitt in die Nacht, die Flüssigkeit rann über das lackierte Metall, die Frontscheibe, Schneisen in den Staub ziehend und troff wie gierender Geifer auf den Asphalt, floss in den Spalt unter dem Auto. Er zog vom Auto aus die nasse Spur weiter zu dem Tankstellenhäuschen, zu der klaffenden Lücke in der Verkleidung, rang, den Kanister stürzend, dem Gefäß den letzten Tropfen Brandbeschleuniger ab. Der leere Kanister polterte auf den Boden. Das Geräusch wirkte in der rauschenden Nacht obszön und künstlich. Im Umdrehen zog er die Lederjacke, dann sein Hemd aus. In einer mit bunten Schlieren schimmernden Pfütze ließ er den Stoff sich vollsaugen. Er öffnete den Tankdeckel des Kleinwagens und stopfte den tropfenden Stoff hinein, bis nur noch ein schlaffer Rest, wie die Zunge eines Erwürgten, aus dem Loch hing. Indem er seine abgetragene Lederjacke über den nackten Oberkörper streifte, fischte Matthäus aus der Innentasche einen abgegriffenen Tabaksbeutel hervor. Das Kraut war schon trocken. Er rauchte so selten, dass es eher eine Notfallhandlung, denn eine Gewohnheit war. Die spröde Dachlatte an sein Bein gelehnt, drehte er konzentriert und ruhig eine Zigarette. Dann tastete er über die Taschen, zog eine leise, klappernde Streichholzschachtel hervor und ging ein Stück weg, der schmalen Spur des Benzin folgend, die von den Autos wegführte, bis zu der rostig überdachten Rinne im Asphalt. So stand er am Rand der Tankstelleneinfahrt, hinter ihm die in die Dunkelheit führende Straße. Er riss ein Streichholz an und der Tabak glühte rot auf. Blaue Wolken paffend nahm er zwei Züge und sah zur Tankstelle. Unter dem roten Auto schwärmten einige der Insekten wie Soldaten hervor, als würden sie nach der Quelle des drohenden Geruchs suchen. Langsam atmete er den blauen Rauch aus. Hinter der Tankstelle tauchten Scheinwerfer auf. Matthäus hob den Blick. Der Wagen fuhr auf der anderen Seite in die Tankstelle und hielt abrupt, als der Fahrer der unerwarteten Gestalt ansichtig wurde. Die Hornissen schwärmten weiter aus. Mit drohender Langsamkeit stieg er aus dem Wagen. Er trug ein Muskelshirt. Der tiefe Ausschnitt entblößte den Standartenadler, dessen Schnabel Millionen gefressen hatte. Matthäus nahm noch einen Zug. Langsam begreifend senkte sein Gegenüber den Blick in die spiegelnde Pfütze, in der er stand. Matthäus ließ die glühende Kippe in die schwarze, nasse Spur fallen, die von ihm wegführte, sah dem trudelnden Objekt nach, das wie ein gelöster Trabant einem Fluss entgegenfiel, mit Einschlag drohend, Funken als Boten. Eine Luftaufnahme von Bomben, die hinabfallen in Richtung von Land und Wäldern und Häusern und Menschen und Tieren und Flussläufen, die von der Entfernung zur Miniatur, zur Zeichnung gemacht werden, um dann in Flammen, in Gekröse und Matsch, in unkenntliche Masse zerbrennen würden. Der Moment, kurz bevor die Welt in Inferno versinkt. Plötzlich erhob sich drohend der Schwarm aus dem Riss in der Fassade und stürzte in Richtung Matthäus. Er hob die Holzlatte, mehr ein Zeichen des Widerstandes als wirklich nützlich gegen so viele Angreifer. Dann fauchten die Flammen wie ein plötzlich erstehender Geist und die schwarze Nacht wurde in blendende Hitze verwandelt.
Das war der zweite Teil von Vernichtungsschmerz von Tibor Baumann. Wie auch schon letztes Mal gelesen von seinem Bruder Leon Russell Baumann. Beim letzten Mal hat Tibor schon von seiner besonderen Beziehung zu Japan berichtet. Aber das ist eigentlich nicht die wirklich besondere Beziehung.
Ich habe eine besondere Beziehung zum Reisen tatsächlich, weil ich bin einen Großteil meiner Kindheit und Jugend gereist durch meine Eltern, die quasi die letzte Welle der abbrandenden Hippie-Kultur waren und dementsprechend viel gereist sind. Ich war viel in Asien unterwegs. Bis ich 16 war, hatte ich eigentlich so einen Großteil Südostasiens in der Tasche. Dann auch viel in Europa trotzdem auch unterwegs gewesen. Und ich war ein Rucksackkind.
Die Liebe zu Japan kam dann über seinen sehr vielseitigen Vater.
Mein Vater, der schon diverse Dinge in seinem Leben getan hat, als Arbeit oder wie auch immer, zählte dann eine Sache dazu. Er lernte als einer der ersten deutschen Menschen das Sushi machen und hat einen extrem großen Japan-Fable entwickelt.
Und dieser Japan-Fable ging dann auf Tibor über. Aber...
Nein, das Lustige an der ganzen Sache ist, ich war noch nie in Japan. Ja, das große Ziel jetzt eben ist, da auch mal hinzukommen. Das heißt, das Reisen ist wieder so ins Leben getreten, zu einem natürlich denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Aber dein Vater war wahrscheinlich längst überall in Japan.
Mein Vater war tatsächlich auch nicht in Japan. Das heißt, ich könnte ihm mal was voraus haben, denn mein Vater hat wirklich wahnsinnig viele Länder schon gesehen und hat einfach durch seine Generation eine Art von Reisen auch erlebt, die unsere Generation einfach kaum mehr oder manche vielleicht dann in Südamerika, wo ich persönlich auch nie war, erlebt haben, aber eben über den asiatischen Kontinent. Also mein Vater ist noch mit einem alten Londoner Doppeldeckerbus über Land nach Indien gefahren. Das wäre heute aufgrund auch der Disruption und der Kriegsgebiete gar nicht mehr machbar in dem Sinn. Das heißt, zusätzlich auch, dass dieses Reisen damals ja auch immer so ein politisches Statement hatte, weil es eben eine Auflösung eigentlich von gegebenen Umständen, von dem, wie ein Leben zu gestalten ist, auch war. Das hat unsere Generation ja so ein bisschen verloren, weil es gehört ja schon fast zum guten Ton, dass man nach dem Abitur ein Jahr lang reisen geht. Was nicht heißen soll, dass das nicht toll ist und ich das jetzt irgendwie abwerten möchte, aber es hat sich einfach verändert von dem, was das bedeutet.
Für Tibor selber wurde das Reisen erst in den letzten Jahren wieder wichtiger. Und er trat dann Step by Step in die Fußstapfen seiner Eltern.
Ich war dann tatsächlich einfach in Italien unterwegs, habe das total genossen. Asien war lange nicht mehr auf meinem Zettel. Durch meine Lebensgefährtin, die dort noch nie war und dort gerne hin möchte, kam das wieder. Und dann kam plötzlich wieder Japan und die japanische Kultur. Eine Reise wert.
Aber eben auch Italien hat ihn beeindruckt. Vor allem Rom, die ewige Stadt.
Ich war vorletztes Jahr das erste Mal in Rom und habe die Stadt unfassbar genossen. Ich habe noch nie so eine Energie in der Stadt gespürt. Es ist eine irrsinnig tolle Stadt. Und ich würde wahnsinnig gern vor allen Dingen, es ist eine große Sehnsucht oder ein großer Traum, einmal in Rom arbeiten. Also tatsächlich vielleicht in der Cinecittà drehen oder dort auch einfach für ein halbes Jahr sein, um zu schreiben oder so. Stelle ich mir extrem toll vor.
Aber als Reiseziel nicht ganz so verkehrt wären auch Wellington und Neuseeland allgemein und überhaupt.
Wenn man dann mal anfängt, über solche Sehnsuchtsorte zu sprechen, fallen einem immer mehr ein, deswegen zwei reichen.
Dass das Reisen momentan nicht gut geht, nutzt Tibor für seine Arbeit. Und er freut sich einfach vor auf die Zeit, in der es dann wieder möglich ist zu reisen.
Ich glaube, Verzicht macht Dinge oft schön.
Und vielleicht gibt es durch diesen Verzicht auch so etwas wie eine Rückbesinnung oder neue Wertschätzung der Reisen und der Welt, in der wir reisen.
Als ich das erste Mal in Bangkok war, da war ich so 6 oder 7, da gab es Landstriche in Thailand, die einfach unberührt waren von dem Treffen mit weißhäutigen Menschen. So. Keine 10 Jahre später ist es undenkbar. Also man kann jetzt noch Richtung Burma fahren, so, da mag es das noch geben. Oder auch, wenn man eben Laos, gibt es auch noch einige Ecken, die sehr unberührt sind. Aber die Welt ist so erschlossen. Und das hat natürlich ganz viele positive Möglichkeiten, auch an Austausch, an kulturellen Austausch gegeben. Aber ich glaube schon, dass gerade vom Westen und aus dem Westen kommenden Menschen eben dieses Reisen und dadurch auch irgendwie in der Form diese Länder zu besitzen und so einen Anspruch drauf zu haben, dass man das tun darf, einfach da hinzukommen und diese Kultur zu genießen und diese Freizeit zu haben, dass das schon eine Art von Selbstverständlichkeit ist, die uns insgesamt nicht gut getan hat. So.
Als damals nach der Schule alle verreisen wollten, wollte Tibor vor allem eins: ankommen, ein Zuhause finden. Hat das geklappt mit dem Wurzeln schlagen?
Nein, ich habe inzwischen immer noch keine Wurzeln, aber ich habe akzeptiert, dass ich vielleicht so ein bisschen bin wie die Pflanze von Leon, dem Profi, die von Mathilda vielleicht eines Tages irgendwann eingegraben wird, dass sie Wurzeln schlägt. Aber bis dahin bin ich eine Topfpflanze.
Und als solche steht und schreibt er gerade in Berlin. Unter anderem Vernichtungsschmerz, dessen zweiten Teil heute Leon Russell Baumann vorgelesen hat. Und damit endet Und Semikolon mit der Musik von Sir Henry für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Alles Liebe, eure Charlie.